In der neuen Folge von Der Audiobeweis begrüßen wir den ehemaligen Trainer des LASK und TSV Hartberg, Markus Schopp. Wir sprechen mit dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler über seine Zeit nach der Entlassung bei den Oberösterreichern, die österreichische Bundesliga, die Entwicklung im österreichischen Fußball und wie tut sich sein Sohn Konstantin bei Mainz.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 266.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria. Und ich freue mich sehr, dass Sie, werte Fußballfans, auch bei dieser Folge mit dabei sind. Und ich freue mich, auch heute eine illustre Gesprächsrunde begrüßen zu dürfen. Zum einen Sky-Experte Thomas Silberberger, Admira-Trainer. Servus Thomas, hallo.
Hallo Otto, servus.
Dann meinen vielgeschätzten Kollegen Martin Konrad. Servus Martin.
Freue mich, dass es klappt.
Und unseren Hauptgast heute, zugeschaltet aus Mainz, Markus Schopp, ehemaliger Nationalteamspieler, Trainer des LASK Hartberg, Barnsley. Herzlich willkommen und vielen Dank an Sie fürs Zeitnehmen.
Hallo, grüß euch.
Ja Markus, jetzt ist es etwas mehr als ein halbes Jahr her, dass es die Trennung vom LASK gegeben hat, zumindest dass der Verein ihre Entlassung bekannt gegeben hat. Stellt sich natürlich die Frage, wie ist es Ihnen seither ergangen? Wie sieht bei Ihnen aktuell so ein Tagesablauf aus?
Ja, es gehört halt dazu, in unserem Beruf auch in diesen Situationen, mit diesen Situationen umzugehen. Wie schaut der Tagesablauf aus? Man hat natürlich nicht sehr ganz ein striktes Programm, aber ich glaube, man macht sich halt so seine Gedanken, beobachtet viel, analysiert, reflektiert und hat natürlich auch Zeit für gewisse Dinge, für die man sonst weniger Zeit hat. Und ja, ist eine sehr, sehr wichtige Zeit, einfach um die ganzen das ganze Erlebte, und zwar nicht nur das Kurzfristige, sondern doch das, was auch vielleicht über die letzten Jahre sich entwickelt hat, zu reflektieren, den Fußball auch so wahrzunehmen, in welche Richtung, dass er sich bewegt. Einfach nachher, wenn die Möglichkeit besteht, sich wieder zurückzumelden, gut vorbereitet zu sein.
Ja, und jetzt gibt's natürlich dann auch etwas mehr Zeit für die Familie. Ihr Sohn Konstantin steht ja bei Mainz unter Vertrag, also deswegen sind Sie auch gerade dort vor Ort. Werden wir auch noch darüber reden, sprechen, diskutieren, wie es ihm dort geht. Wie ist es Ihnen im ersten Moment mit dieser Entscheidung gegangen? Also ich glaube, ich kann schon sagen, es war eine skurrile Szenerie, die sich auch uns da Medienvertretern geboten hat. Sie waren am Vortag noch bei uns bei Talk und Tore zu Gast und am Montag habe ich dann die Nachricht bekommen, Markus Schopp ist nicht mehr Trainer des LASK. Und um ehrlich zu sein, ich habe dann einmal das Datum abgecheckt, ob nicht der 1. April ist. Wie überraschend ist für Sie das alles gekommen damals?
Naja, es ist doch schon so, dass ich jetzt dann viele Jahre in dem Business bin und natürlich viele Dinge schon erlebt habe, viele Dinge in gewissen Formen noch nicht erlebt habe, aber irgendwo ist es halt auch Teil dieses Geschäfts, ja, mit Entscheidungen zu leben. Wichtig ist, dass man für sich nachher ganz einfach gut analysiert, gut reflektiert und die Dinge einfach für sich nachher aufarbeitet. Und wie gesagt, das ist der Prozess, in dem ich mich gerade befinde. Ich glaube, es ist für mich eine Zeit gewesen, wo für mich klar war, dass es jetzt dann auch für mich wichtig ist, die richtigen Schlüsse für mich zu ziehen und einfach die ganzen Prozesse auch für mich noch einmal so richtig zu hinterfragen, in welchen Dingen ich vielleicht das eine oder andere auch in den letzten Jahren schon vielleicht ja einfach ja in einer Situation, wo ich gewisse Dinge einfach noch nicht so adaptiert habe, wie ich sie adaptieren hätte können, und auf der anderen Seite auch zu wissen, was man alles gut gemacht hat. Und ich glaube, da waren auch schon auch viele Dinge dabei, die sehr gut waren und von denen ich auf meiner nächsten Station bestimmt profitieren werde.
Thomas, ich nehme an, du warst damals auch überrascht, dass Markus Schopp nicht mehr Trainer des LASK war. War es für dich überhaupt in irgendeiner Form nachvollziehbar?
Also ich war mehr wie überrascht. Also das war ja absolut nicht nachvollziehbar, vor allem am Vorabend, glaube ich, war der Markus bei Doc und Tore und da waren ja keinerlei Anzeichen, dass am nächsten Tag diese Bombe platzen wird. Und ich glaube, jeder in Österreich, was mit Fußball sich befasst, mit der Bundesliga, der ist eigentlich ja irgendwo fassungslos zurückgeblieben über diese Meldung dann am Montag. Also ich glaube, das war Ostermontag sogar. Und ja, also ich habe es nicht glauben können und mir fehlt auch heute noch ein bisschen der Zugang dazu, wie es zu der Entscheidung gekommen ist.
Martin, wie hast du das Ganze damals wahrgenommen? Weil dann wird ein Trainer geholt, der auch Sportdirektor ist, und dann in weiterer Folge gibt es natürlich langfristige Pläne beim LASK, immer auf und ab, viele Personalien, die getauscht wurden. Wie hast du das Ganze damals wahrgenommen?
Ich war auch überrascht. Aber die Konklusion ist ja, dass der Markus nicht am Vortag hätte zu Doc Contore kommen sollen.
Ja, aber da hat er nichts Falsches gesagt. Ich habe mir die Folge noch einmal, beziehungsweise die Sendung noch einmal angesehen. Also da war wahrlich nichts
Kritisches oder irgendetwas Lob dabei. Für den allmächtigen LASK-Verantwortlichen. Aber in Wirklichkeit ist es eben so, dass dort, das sieht man ja aufgrund der letzten Entscheidungen in den letzten Jahren, überhaupt keine Kontinuität geherrscht hat und man nicht immer auch verstehen muss, warum gewisse Entscheidungen fallen, so wie auch die aktuelle ja für viele überraschend war. Also nämlich, weil man sich ja von Kübau getrennt hat, obwohl er sehr erfolgreich war in der Meistergruppe 2023, jetzt holt man ihn wieder zurück. Man hat ja manchmal den Eindruck, die Entscheidungen werden gewürfelt, aber ist ja jedem erlaubt, mit seinem Geld zu tun, was er, oder mit dem, wofür man mitverantwortlich ist, was man möchte. Also insofern spannend, wie der LASK es immer macht. Für uns super, weil wir berichten können. Ich möchte nur sagen, der Thomas, der hier ja sitzt, ist der Einzige, der nicht das empfinden kann, was der Markus ganz am Beginn gesagt hat, nämlich, dass es zum Geschäft dazugehört, dass man auch freigestellt wird als Trainer. Herr Thomas ist seit 15 Jahren bei 3 Clubs.
Na, länger. Seit 2007.
Ja, dann sind schon fast 20 Jahre. 3 Clubs. Und er ist immer freiwillig gegangen.
Ja, das stimmt. Es war Regionalliga, FC Kufstein noch 6 Jahre, noch 11 Jahre Wartens. Und jetzt das zweite Jahr bei der Südstadt, oder in der Südstadt. Ja, aber es war schon das ein oder andere Mal extrem eng.
Du hast die Kurve gekratzt.
Ich habe die Kurve gekratzt, weil halt dann auch das Ergebnis passt hat an dem Spieltag und halt auch die Vereine nicht in der Größenordnung sich bewegt haben wie ein LASK oder wie auch immer. Also das muss ich schon auch dazu sagen. Aber ja, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal.
Und wenn es einmal nicht so sein wird, dann erzählst du uns, wie du dich fühlst. Ne?
Ja, ich kann mich sehr, sehr gut einfühlen. Ja. Also es fühlt sich dann an schon wie eine Niederlage am Wochenende an, weil das ist dann schon, und das ist halt dann dauerhaft länger, aber es ist nie angenehm, wenn du in so einen Strudel reinkommst, und weil das zehrt dann schon extrem an Energie und du hast das eigentlich dann 24-7 im Kopf, wenn es extrem negativ läuft im Verein.
Markus, jetzt haben Sie gesagt, das gehört dann auch zum Business dazu, ist natürlich dann auch nicht so einfach von der persönlichen Note her. Wie groß war ehrlicherweise bei Ihnen dann schon auch im ersten Moment die Enttäuschung?
Naja, ich meine, generell muss man sagen, also wenn man jetzt an das Trainergeschäft, wenn man im Trainergeschäft ist, dann weiß man wahrscheinlich in dem Moment, wo man irgendwo einen Vertrag unterschreibt, dass man damit auch irgendwo noch seine Kündigung mit unterschreibt. Es geht halt am Ende auch darum, zu verstehen, wie Vereine für sich ihren Weg definieren. Und ich glaube, das ist das Schöne, der LASK ist sicher ein irrsinnig spannender, großer Verein, der in seinem Bestreben natürlich irrsinnig ein großes Anspruchsdenken hat. Und alles, was jetzt dann auch passiert, man sieht einfach, dass jetzt dann wieder Bewegung ist in eine richtig gute Richtung. Und das sind die Dinge, die man beobachtet, was nachher dazu führt, dass sowas nachher auch wieder in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dass es einfach ein total spannender Prozess ist, auch international zu beobachten, wie teilweise nachher Trainer verpflichtet werden, wenn ich jetzt dann das Beispiel Leverkusen kurz anführen darf. In dem Business ist es einfach so, dass es oft noch Entscheidungen gibt, von denen man betroffen ist, wo man am Ende des Tages noch auch sagen muss, das ist Teil des Prozesses und so ist es. Und deswegen gilt es für mich, die richtigen Schlüsse zu ziehen und fürs nächste Mal sehr gut vorbereitet zu sein mit diesen Informationen, mit dem Wissen, was ich jetzt dann habe, einfach noch einmal stabiler zu sein in vielen Dingen.
Jetzt haben Sie ein schönes Wort verwendet in diesem Zusammenhang, nämlich Prozess. Wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie mittlerweile mit dieser Entscheidung, mit dieser Beurlaubung, Entlassung Ihren Frieden gefunden? Wie lange hat dieser Prozess auch gedauert? Sie haben gesagt, Sie haben sehr viel reflektiert. Was haben Sie vielleicht falsch gemacht? Also wie können wir uns das vorstellen?
Na, es geht ja immer darum, die Dinge, die man erlebt über diese ganzen Monate, die nach außen hin vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden, für sich richtig aufzuarbeiten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Moment. Und ich glaube, das ist etwas, das dauert bei dem einen oder anderen länger, beim anderen vielleicht ein klein wenig kürzer. Für mich war es nachher gleich mal so, dass ich relativ klar war für viel, in vielen Dingen, in vielen Bereichen. Und ja, noch einmal, Entscheidungen sind da, um getroffen zu werden. Da wurde eine Entscheidung getroffen und in dem Fall eine Entscheidung, mit der ich leben musste. Und ich lebe mit der und bin jetzt dann einfach in der Situation, ein bisschen von der Distanz, nicht ganz drinnen, die Dinge beobachten zu können, die passieren, sowohl national als auch international, ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den man so gar nicht am Radar hat. Es bleibt halt jetzt dann einfach ganz viel Zeit, auch ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen und aus dem Rad, in dem man sich normal bewegt, nämlich in dem entweder Wochenrad oder Dreitagesrad, wo man sich einfach mit seiner Mannschaft beschäftigt, mit seinem Team beschäftigt, einmal draußen zu sein und einfach woanders reinschauen zu dürfen, andere Dinge wahrzunehmen, andere Dinge kennenzulernen, die Dinge ein bisschen strenger zu hinterfragen für sich, was Trainingssteuerung betrifft, was Spielgestaltung betrifft. Und das sind einfach Dinge, die in so einer Phase jetzt dann möglich sind und wo ich einfach der Meinung bin, da investiere ich gerade relativ viel und sehr, sehr viel Zeit, um auch an dem Profil, wie ich versucht habe, vielleicht den Fußball zu interpretieren, ein klein wenig zu schärfen und ein klein wenig noch zu justieren.
Ja, hört sich alles äußerst spannend an. Thomas, spannend auch natürlich, was sich beim LASK seither getan hat. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, beziehungsweise haben wir gehört, Dietmar Kübauer ist dort jetzt Cheftrainer, 2 Spiele, 2 Siege. Da wurde auch viel darüber diskutiert. Wie kann Dietmar Kübauer zum LASK zurückgehen? Ist beim WRC, wurde dort Cupsieger, holte fast das Double. Inwiefern war das für dich dann nachvollziehbar? Gut, jetzt sind wir im Nachhinein natürlich alle gescheiter, weil 2 Siege hat er schon geholt. Jetzt sagen alle, natürlich, er hat alles richtig gemacht und der LASK hat alles richtig gemacht. Wie ist deine Einschätzung dahingehend?
Ja, ich habe da jetzt schon eine klare Einschätzung. Also ich bin der Meinung, der Dietmar Kübauer hat beim WRC genau gewusst, das, was wir letztes Jahr erreicht haben, Cupsieger, und bis in der letzten Minute, am letzten Spieltag, um die österreichische Meisterschaft mitzuspielen, das ist das oberste Regal, was du erreichen kannst. Und der LASK ist natürlich, jetzt nichts gegen den WRC, aber der LASK ist halt mit neuen Stadion, ist ein polarisierender Verein in Österreich. Er hat da schon bewiesen, beim LASK, er hat den LASK auf Platz 3 übergeben, er hat da schon bewiesen, dass er hervorragende Arbeit leisten kann, und der Didi ist eigentlich überall bekannt, wo er hinkommen ist, dass er die Mannschaft relativ schnell in die Spur gekriegt hat, und von denen her verstehe ich da an Dietmar Kübauer zu 100%, und ich verstehe aber auch die LASK-Verantwortlichen, dass sie so ein Trainerprofil wie den Dietmar Kübauer nach Sacramento oder was sie nach Kübauer überhaupt alles probiert haben, dass sie wieder auf so ein Profil zurückgehen, wo man das letztmalig erfolgreich war.
Martin, warum scheint es gerade Dietmar Kübauer mit dem LASK zu passen? Wobei, jetzt könnte ich sagen, Dietmar Kübauer, es hat überall gepasst, also weil er überall erfolgreich war.
Ja, über einen gewissen Zeitraum war es überall erfolgreich. Brauchen wir jetzt auch gar nicht lange darüber diskutieren. Da kann übrigens auch der Markus was sagen, weil er hat ja mit Didi Kübauer auch bei St. Pölten
Co-Trainer
zusammengearbeitet. Der hat eine Stärke, aber das ist jetzt in Österreich seit 15 Jahren bekannt, und ich glaube, der Thomas hat es richtig gesagt, der LASK hat halt mehr Strahlkraft, und deswegen sieht er da wahrscheinlich, weil sonst hätte er es ja nicht gemacht, die Möglichkeit, erfolgreich zu sein, und ich glaube, sein großes Ziel ist einmal auch außerhalb der österreichischen Landesgrenzen als Trainer tätig zu sein. Und das ist möglicherweise mit dem LASK einfacher möglich. Wobei ich sage, nur wenn man 2-mal gewonnen hat, oder wahrscheinlich sogar 3-mal, denn im Pokal gegen Stripfing sollte der LASK ja doch weiterkommen, ist deswegen noch nicht alles Gold.
Es kommen was aber der Goldwert ist derzeit sehr gut.
Ja, ist wieder abgestürzt. Aber es kommen ja auch interessante Aufgaben. Man hat schon gesehen, gegen Rapid war ein anderes Spiel vom LASK wie gegen den GRK. Jetzt kommt ein David dann für die Linzer gegen Blau-Weiß, und also für den LASK, und dann nach Altach. Das sind ja Gegner, wo man schon von vornherein weiß, dass der LASK gezwungen ist, auch initiativ zu sein. Also es ist eine spannende Truppe. Dazu kann auch der Markus etwas sagen, weil er kennt ja viele Spieler noch. Und im Übrigen muss ich sagen, mit Didi waren wir halt in der Meistergruppe sehr erfolgreich, ist Dritter geworden. In der Shop Tabelle könnte ich sagen, wäre der Markus ja, wenn schon, wäre es erst gekommen, ob Runde 6 oder 7, ja. Wäre er sogar unter die ersten 6 gekommen, dann wäre er wahrscheinlich jetzt noch immer vielleicht Trainer, weil dann wären sie in der Meistergruppe gewesen. So war man eben in der Quali-Gruppe, ist im Cup ausgeschieden, dadurch hat natürlich irgendwie
gegen Didi Kübauer,
und dadurch hat man natürlich irgendwie das Gefühl gehabt, der LASK ist nicht international, was er ja auch nicht ist, und eines ist auch klar, ohne internationale Spiele, nur mit der österreichischen Liga, wird schwierig, Spieler erstens zu transferieren, und ich sage auch, Einnahmen zu haben. Und das sind eben Clubs, wir sehen es ja auch bei Rapid, selbst bei Salzburg und bei Sturm, diese Einnahmen sind notwendig. Und ich sage einmal so, die Zeiten werden ja auch härter in den nächsten Jahren. Kriegt man ja mit, Sponsoring, es ist alles nicht so einfach. Insofern braucht man zusätzliche Geldquellen und die kann man natürlich leichter auch sozusagen anzapfen, indem man auch international tätig ist.
Markus, um das Thema vielleicht noch abzuschließen, wir haben es gehört, Sie kennen Dietmar Kübauer natürlich bestens noch auch aus der gemeinsamen Zeit beim SK St. Pölten. Dort waren Sie ja Co-Trainer unter ihm für eine gewisse Zeit. War das für Sie dann sehr überraschend, dass der LASK ihn zurückgeholt hat? Ist für Sie das Ganze nachvollziehbar? Und wie viel Potenzial steckt im LASK?
Na, ich finde es eine tolle Entscheidung. Also jeder, der den Didi über die letzten Jahre gesehen hat, wie er sich als Trainer entwickelt hat, ich glaube, dass das ein gutes Match ist. Ich glaube, dass das gut passt. Und ich meine, das Potenzial dieses Vereins, sage ich wie immer gesagt, ist einfach enorm. Ich glaube, dass neben der Infrastruktur, die ja jeder immer sehr positiv natürlich wahrnimmt, ganz viel Energie in dem Verein ist. Und ich glaube, wenn da eben mit dem Didi jetzt jemand am Ruder ist, der in seiner Art sich auch so verwirklichen kann, wie er das möchte, dann glaube ich, dann ist das etwas, was eine sehr rosige Zukunft versprechen kann.
Stellt sich natürlich auch die Frage, ob sich der WRC dann bei Ihnen gemeldet hat, denn da haben schon viele darauf hingedeutet, na gut, die logische Konsequenz wäre jetzt, Markus Schopp wird Trainer der Wolfsberger. Hat es dahingehend Gespräche gegeben?
Nein, hat es keine Gespräche gegeben. Ich glaube, dass der WRC auf der Suche nach dem Nachfolger für den Didi ein ganz klares Profil gehabt hat und ich glaube, dass der Peter in das Profil sehr gut reinpasst. Und wenn man das gestrige Spiel hernimmt, dann sieht man ganz einfach auch, dass das auch eben so ein gutes Match sein kann. Und ich glaube, dass das einfach nachher auch Entscheidungen sind, wo man versucht, sehr klar zu analysieren, was die Mannschaft braucht. Und das ist sowohl in Linz auch, also beim WRC in dieser Form passiert. Und ich glaube, dass das beides sehr, sehr interessante und sehr spannende Entscheidungen sind.
Ja, der WRC gewann ja gestern bei Sturm Graz mit 3:1, führte bereits in der 32. Minute mit 3:0. Also das war schon eine ziemliche Ansage von den Wolfsbergern. Hat es allgemein schon Angebote, Anfragen an Sie gegeben seit Ihrer Zeit beim LASK?
Ja, ich weiß nicht, wie man sich das noch einmal vorstellt. Es ist natürlich klar, dass man in einem Moment, in dem man am Markt ist und verfügbar ist, klarerweise mit ganz vielen Menschen redet und sich austauscht, dass es noch am Ende des Tages wirklich zu einer Entscheidung kommt, wo man aber sagt, pass auf, mach ich das oder umgekehrt macht das der Verein. Das ist normal und dann ist es auch so, dass man nicht alles immer kommentieren kann. Es ist in der Tat so, dass man einfach auch für sich nachher so diese Überlegungen, diese strategischen Überlegungen auch mit einbezieht und am Ende des Tages nachher sagt, ja, ist das Ganze etwas, wo ich wirklich mit voller Leidenschaft versuche, auch, dass das wirklich passiert, oder ist das etwas, was vielleicht noch nicht passiert? Und das Gleiche wird wahrscheinlich bei den Vereinen, von Seiten der Vereinen passieren. Und aus dem Grund, und das immer gesagt, ich war immer sehr demütig, die Möglichkeit zu bekommen, sowohl in Hartberg als auch bei LASK oder im Ausland zu arbeiten, das sind einfach Möglichkeiten, die man bekommt, wo man auch was draus machen kann. Und dann ist die Frage, wo wird das wahrgenommen, wie wird das wahrgenommen, wie wird man selbst wahrgenommen. Und dann passt es oder es passt nicht. Und um deine Frage zu beantworten, ja, klar hat es Gespräche gegeben, aus welchen Gründen auch immer, was von meiner Seite, was von einer anderen Seite, ist es halt nachher nicht zustande gekommen. Und deswegen bin ich jetzt dann nach wie vor in der Phase, vieles zu sehen, vieles zu beobachten und klar zu sein fürs nächste Mal.
Aber Markus, ist für dich wichtig, wie in Hartberg und auch beim LASK, dass du die Doppelfunktion hast, also sprich Trainer und Sportdirektor, oder nennst du sportlich verantwortlich, ja. General Manager heißt es jetzt in Hartberg.
Geschäftsführer Sport gibt es ja alles.
Ja, Geschäftsführer Sport, da bist du wieder
da. Da ist er dann weit oben. Da
haftet man auch noch. Ist das für dich eine Grundvoraussetzung beim nächsten Projekt?
Nein, man muss ehrlich sagen, also diese Rolle hat es ja zur damaligen Zeit in Hartberg ja nicht gegeben. Also es war einfach niemand da, mit dem man der diese Entscheidung, klar, es hat nachher schon im wirtschaftlichen Bereich jemanden gegeben mit dem Erich, aber alles, was sportlich ist, war sehr, sehr klar noch auf mich zugespitzt und deswegen war es mir wichtiger, das auch mit abzudecken. Beim LASK war es ja nachher auch so, dass diese Position vakant war, deswegen war das auch etwas, was miteinander nachher so angegangen wurde und man muss sich das einfach noch von Projekt zu Projekt noch anschauen und jeder weiß, es gibt unglaublich interessante, gute Sportdirektoren und wenn so ein Sportdirektor auf mich zukommen würde und ich noch sagen würde, nein, ich möchte das wäre natürlich nicht sinnvoll und das wäre nicht das, was ich noch so im Kopf hätte. Aber man muss ja halt immer das ganze Projekt noch anschauen. Also um auch das zu beantworten, nein, das ist nicht in Stein gemeißelt.
Thomas, du kennst Markus Schopp ja schon bereits seit dem U21-Nationalteam.
Das ist lang her, ja.
weiß ich jetzt nicht, wie lang, das habe ich jetzt nicht abgezählt, die Jahre. Aber wenn ich jetzt so von der Spielweise her die Art und Weise von Markus Schopp hernehme, auch wie du spielen lässt, da steht sehr viel spielerischer Fokus im Vordergrund. Würdest du sagen, da gibt es Parallelen zwischen euch beiden in der Denkweise, wie Fußball gespielt werden soll?
Nein, ich glaube, dass der Markus da schon sich ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich geschaffen hat, das, was er in Hartberg vor allem in der zweiten Dekade geschaffen hat, wo sie dann wirklich beeindruckenden Fußball gespielt haben, fast alles spielerisch gelöst hat. Beim LASK hat das dann auch zu implementieren versucht. Also da hat der Markus mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich bin jetzt nicht der was alles auf Teufel komm raus spielen will. Ich muss aber auch sagen, ich bin in der zweiten Liga Trainer, also da ist dann schon ein Stück weit schwieriger. Und ich glaube, diesen Fußball, was der Markus implementieren will, der ist ja in Österreich ganz schwierig zu implementieren, weil in Österreich extrem viel Fokus gelegt wird, wie arbeitet man gegen einen Ball. Und der Markus ist eher ein Trainer oder wie er in Hartberg spielen lassen hat. Das hat er spielerisch leicht ausgeschaut, aber da steckt halt sehr, sehr viel Detailarbeit dahinter. Aber ich bin natürlich auch ein Fan davon, dass man einen kontinuierlichen Fußball spielt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht immer einfach, weil vor allem Österreich zweite Liga, da wird irgendwo zahlen wir auch die Zeche in der österreichischen zweiten Liga, dass die letzten 10 Jahre ja fast nur ausgebildet worden ist, wie arbeiten wir gegen einen Ball. Und die Themen, was wir abhandeln in der zweiten Liga, da geht es darum, erster Kontakt, Passqualität, also alles Sachen, was eigentlich der Spieler fix und fertig zu uns kommen sollte und das müssen wir Woche für Woche einfordern und wenn du mit deiner Basics permanent in der Arbeit bist, also da dann den nächsten Schritt zu setzen, das ist extrem schwierig und der ist aktuell, wenn man die zweite Ligaspiele anschaut, es gibt ja kaum Spiele, wo irgendwo eine Aktion über 3-4 Stationen stattfindet.
Ist eigentlich eine Akademie für Erwachsene.
Genau, ja. Weil irgendwo bist du eine Akademie für Erwachsene, wir fordern ein erster Kontakt in Spielrichtung, Passqualität, Antrieb in Spieltempo, die Sachen, was eigentlich jeder Spieler
sollte eigentlich
in- und auswendig.
Was ist eigentlich ernüchternd, wenn ich das so höre.
Es ist ernüchternd, was aber relativ einfach ist in der zweiten Liga, Anlaufmuster zu erklären. Wie laufst du den Gegner an? Das ist relativ einfach. Das finde ich nicht einmal sehr schwer, weil die Spieler dahingehend extrem gut ausgebildet sind.
Das ist eine Ausbildungssache. Ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob du noch zur zweiten Liga was sagen willst, aber was natürlich. Markus, finde ich, auch noch ausgezeichnet hat oder auszeichnet ist, dass er bereit ist, mit jungen Spielern zu arbeiten.
Guter Punkt.
Das ist ja nicht selbstverständlich.
Soll ich jetzt auch noch österreichischen jungen Spielern
dazu sagen? Natürlich. Dann sind wir beim nächsten Thema. Natürlich viele österreichische junge Spieler. Beim LASK waren es nicht nur österreichische junge Spieler. Aber ich glaube, das ist entscheidend. Kann man ja dann auch wieder diskutieren, was die Vereinsphilosophie ist, ob man eben Transfers machen möchte mit Legionären oder mit österreichischen Spielern. Aber die Bereitschaft, mit jungen Spielern zu arbeiten, das muss man ja Bereitschaft haben, denn es gibt viele Trainer, gerade auch in Österreich, die durchaus gerne Trainer sind, aber die natürlich auch sagen, ich will relativ schnell, weil ja der Druck groß ist, erfolgreich sein. Und insofern muss ich dann vielleicht auch auf den einen oder anderen Jungen verzichten und brauche einen fertigen Spieler. Und das, glaube ich, ist etwas, was den Markus in seinen letzten beiden Tätigkeiten, also in den letzten beiden Jahren oder 3 Jahren mit Hartberg und mit dem LASK besonders ausgezeichnet hat.
Markus, dann bleiben wir gleich bei dem Thema. Wie schwierig ist es denn, den Spagat zu schaffen, mit jungen Spielern zusammenarbeiten, ihnen auch Fehler zugestehen und trotzdem bleibt dieser Ergebnisdruck. Wie schwierig ist dieses Unterfangen, das dann auch richtig hinzubekommen?
Ja, das mit den jungen Spielern hat mehrere Gründe für mich gehabt. Zuerst einmal ein persönlicher, weil ich als junger Spieler die Chance bekommen habe, zu meiner damaligen Zeit bei einem Verein, dem wirtschaftlich vielleicht nicht so gut gegangen ist, die Chance zu bekommen. Und ich habe nachher auch die Phase erlebt, wie es für die Jungen noch schwieriger war, wie es wirtschaftlich besser war. Da einfach für sich auch zu erkennen, dass es dieses Momentum ist, von dem man oft noch abhängig war. Und warum soll es das Momentum sein, ist für mich noch als Trainer ein bisschen die Frage gewesen. Weil ich glaube, man muss einfach kontinuierlich gut arbeiten und wenn einer gut ist, dann muss man das einfach auch fördern und dementsprechend entwickeln können. Zweitens kommt es dazu, dass ich die meisten Jahre meiner Trainertätigkeit im Jugendbereich verbracht habe. Also ich habe in der Akademie begonnen oder noch tiefer begonnen. Ich habe noch viele Jahre in der Akademie im Amateurbereich verbracht und habe es dort halt mit sehr vielen jungen Spielern zu tun gehabt und habe dort einfach auch ein Gefühl bekommen für diese Prozesse der jungen Spieler, wie unterschiedlich Entwicklungsphasen nachher beschrieben werden bei diesen Spielern. Und im Moment, wie ich nachher in Hartberg die Chance bekommen habe, auf sehr hohem Niveau zu arbeiten, auf Männerfußball, war es auch irgendwo klar, dass dieser Verein einmal in erster Linie auf Potenzialspieler zurückgreifen muss. Spieler, die vielleicht bei größeren Vereinen nicht die Rolle gehabt haben oder die diese Möglichkeit gehabt haben, dort wirklich Fuß zu fassen und denen ein Vertrauen zu geben, einfach auch zu erkennen. Es ist ja noch ein selber Prozess, wo du erkennen anfängst, wenn der mal das Vertrauen bekommt, wenn der auf einmal 2, 3 Spiele spielt und vielleicht ein Spiel nicht so berühmt war, dass der trotzdem spielt. Das ist ja alles wichtig für die Entwicklung eines jungen Spielers. Und aus dem Grund war es mir klar, also so in dieser Richtung sehr unterstützend da sein zu wollen, ihnen einfach helfen zu wollen, wohl wissend, dass es halt noch immer wieder diese Phasen gibt, wo du vielleicht resultatmäßig nicht so performst, aber trotzdem die Entwicklung passt. Und das ist selbstverständlich beim Verein wie beim TSV leichter gewesen als beim Verein wie beim LASK. Oder auch in Barnsley. In Barnsley waren wir auch damals die mit Abstand jüngste Mannschaft in der Championship. Also es ist einfach etwas, was für mich extrem viel Spaß macht, diesen Prozess begleiten zu können, aus dem Jugendfußball hin in den Erwachsenenfußball. Wobei ich persönlich schon auch sage, wir erkennen jetzt dann ja in Österreich, dass es ausgehend von Red Bull ja etwas war, wo totaler Fokus gerichtet wurde auf die Entwicklung von jungen Spielern, weil es einfach dieses große Geschäftsmodell auch vielleicht war, junge Spieler zu entdecken, junge Spieler zu entwickeln und nachher junge Spieler teuer zu verkaufen. Mittlerweile gibt es ja viele Vereine, die versucht haben, ähnlich zu agieren. Es ist aber so interessanter zu beobachten, wie entwickeln sich in diesen Umständen die österreichischen Spieler. Und ich glaube, da ist sicher ein Thema, was wir in Österreich haben, wo wir in Zukunft sehr vermehrt darauf eingehen müssen. Wir müssen einfach schauen, dass wir auch diese Mentalitätsspieler auch wieder entwickeln. Einfach Spieler, die nicht beim ersten Widerstand nachher wieder für sich entscheiden, vielleicht einen leichteren Weg zu gehen. Und da glaube ich, da ist eine Generation jetzt dann da, wo ich der Meinung bin, da haben wir nicht alles richtig gemacht in der Vergangenheit, da müssen wir ein bisschen nachjustieren. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich mir sicher auch, dass die Nationalmannschaft wieder einen noch besseren Output bekommen wird in Zukunft. Aber die Vereine einfach über den österreichischen Entwicklungsweg mehr österreichische Spieler in die Position bringen, nicht nur Bundesliga zu spielen oder zumindest dann auch über die Bundesliga vielleicht den Sprung ins Ausland zu schaffen.
Thomas, du hast vor einigen Momenten zustimmend den Zeigefinger gehoben. Was hat dir da jetzt bei den Aussagen, bei den guten Aussagen von Markus Schopp besonders gefallen, wo du sagst, genau da müssen wir ansetzen, das müssen wir besser machen?
Naja, über den Zeigefinger eigentlich gehoben mit der Thematik in der Bundesliga. Du kriegst für die großen Vereine die Top-Talente. Die, was bei Ihnen, Red Bull Salzburg, wir in Tirol haben immer die Top-Talente, ist zwar ausländischer Spieler, Juventus Turin und so weiter bekommen. Und da ist dann schon leichter, mit diesen Top-Talenten zu arbeiten. Wenn ich jetzt hernehme, die WSG Tirol, kriegt er Moritz Wels von der Wiener Austria. Und es ist klar, dass der dann der WSG Tirol einen Schritt in seiner Entwicklung macht, aber auch der WSG Tirol hilft. Und solche Spieler werden ja nie in der zweiten Liga geparkt. Verstehst? Also von denen her, in der österreichischen Bundesliga die Vereine wie Hartberg, wie WSG Tirol, wie sie alle heißen, die was halt da in der Nische drin sind, die sind ja abhängig vom Österreicher Topf. Die sind extrem abhängig vom Österreicher Topf. Und natürlich ist das dann ideal, wenn Red Bull Salzburg, der LASK, wir haben viel mit LASK seinerzeit in Tirol gearbeitet, wenn der LASK zu dir kommt und sagt, du, ich habe da 2, 3 Talente, unsere Top-Talente, schau, dass die Spielpraxis kriegen. Ich erinnere mich an David Schneck, ich erinnere mich an Nemanja Selic, ich erinnere mich an Tobias Anselm, weil wo dann Valentino Müller, die haben wir alle vom LASK gekriegt. Also wir haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet und haben die Spieler dann entwickeln können. Aber es wäre sicher fatal, wenn du als WSG Tirol diese Talente holen müsstest, indem dass du alle Kosten selber tragen müsstest, und wenn da ein großer Verein nicht unterstützend unter die Arme greift, wie Red Bull Salzburg, wie der LASK, dann würden diese Talente irgendwo auf der Strecke bleiben, weil du dann als Hardback oder als WSG Tirol sagen musst, du, ich kann mir das nicht leisten, weil das Talent dann doch irgendwo kostet so einen Haufen Geld, Ablöse, Ausbildungsentschädigung, wenn da nicht der abgebende oder der verleihende Verein sagt, du, mir chippen da extrem viel rein, dann würden diese Talente nie so entwickelt werden, weil dann greifst du halt auf andere Ware zu.
Genau, ja. Und Hartwig ist auch ein gutes Beispiel, erwähnt immer von Salzburg, Omoregi, Diarra oder Rapid, vorher Demir, letzte Saison, jetzt Winze und Bayern München, weil Erich Kohler mit Christoph Freund einen guten Kontakt hat, kommt ja jedes Jahr irgendeiner auch aus dem Bayern-Umfeld. Die Frage, die sich ja für mich nur stellt, ist, wenn einmal die Vereine, die sozusagen 40, 50, 60 Spieler unter Vertrag haben, dann die Talente, die nicht gleich den Sprung schaffen, aber die interessant sind, an zum Beispiel die WSG oder vielleicht auch an die Admira oder an Hartberg oder an Altach oder an den GRK, wenn auch immer, verleihen. Wenn die Vereine einmal dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeiten haben, sage ich einmal, höher zu denken, größer zu denken, wenn die dann auf einmal auf diese Spieler zurückgreifen, was bedeutet das dann für die sogenannten Kleineren in der Liga? Das wäre ein spannender Aspekt, und momentan habe ich den Eindruck, bei manchen Vereinen beginnt ja auch ein Umdenken. Also natürlich versucht jetzt Rapid mit aller Gewalt, mit Legionären das zu schaffen, aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Die Austria zum Beispiel hat schon den Weg mit Österreichern auch eingeschlagen. Sturm beginnt ja auch mit Hödel und so weiter. Ich sage jetzt einmal Krikic, der einem Österreicher lange gleichgestellt ist oder so. Also da kommen ja plötzlich auch Jüngere dazu. Also ich bin gespannt, wie lange die Größeren, die momentan noch international Österreich vertreten, wie lange die das auch so weitermachen und ob die dann nicht auch auf ihre eigenen noch mehr zurück greifen.
Markus, weil Martin jetzt gerade auch Sturm Graz in diesem Zusammenhang mit jungen Österreichern erwähnt hat, ihr Sohn Konstantin, der steht bei Mainz 05 unter Vertrag, ist zunächst jetzt einmal für die zweite Mannschaft vorgesehen, wurde bei Sturm Graz ausgebildet, hat sich eben jetzt früh dafür entschieden, ins Ausland zu wechseln. Warum, glauben Sie, ist genau das für ihn der richtige Schritt?
Erstens ist das eine Entscheidung, die der Konstantin getroffen hat, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass das auch für mich immer ein Thema war, als Spieler zu größer zu denken. Also ich kann jetzt nur einmal sagen, wie ich das immer für mich versucht habe abzuarbeiten. Das war natürlich für mich das erste Mal in der Bundesliga Fuß zu fassen. Wie gesagt, die Umstände waren damals sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut. Dann habe ich das Glück gehabt, einen unglaublich guten Trainer zu haben, der mich einfach entwickelt und gefördert hat. Aber ich habe für mich doch immer gewusst, dass es noch größere Möglichkeiten gibt, auf noch höherem Niveau sich entwickeln zu können. Sei es jetzt dann über den Trainingsprozess, sei es über die Meisterschaften dort, sei es einfach über die Art und Weise, den Stellenwert, den der Fußball hat. Und natürlich haben wir in Österreich ja, wir lieben den Fußball, aber es gibt natürlich Nationen, wo der Fußball noch einen höheren Stellenwert hat. Und das kennenzulernen, das macht das Ganze natürlich, das rundet das alles ab. So, der Konstantin hat für sich, so finde ich, ein richtig tolles letztes Jahr gehabt, hat sehr interessante Gespräche geführt mit vielen Vereinen, unter anderem auch mit Mainz. Und Mainz steht ja auch für ein paar Dinge, die super spannend sind. Mainz ist jetzt nicht der typische deutsche Bundesligist, der den Anspruch hat, jedes Jahr international zu spielen oder jedes Jahr um die Meisterschaft zu spielen, sondern Mainz steht auch für Entwicklung von jungen Spielern, Entwicklung von Spielern, die Möglichkeit bekommen, in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen. Und egal, ob es jetzt an der Varadschnik war, der gekommen ist vom WRC, der auch in der ersten Saison so dieses Kennenlernen und dieses Reinrutschen erfahren durfte. Ähnliches ist dem Konstantin aufgezeichnet worden mit einer Art und Weise, wo sie ihm einfach überhaupt keinen Druck gemacht haben, sondern einfach gesagt haben, er soll einmal ankommen, er soll die Leute, die Liga kennenlernen, und in dem Prozess befindet er sich. Und es ist einfach eine riesengroße Möglichkeit, die der Konstantin bekommen hat, und für die wird er kämpfen, für die wird er schauen, dass er das Beste macht, und für das hat er sich für diesen Weg entschieden. Und das ist sicher keine leichte Entscheidung gewesen für ihn, das weiß ich, aber es ist eine Entscheidung, die er für sich so noch entschieden hat.
Thomas, jetzt heißt es, beziehungsweise jetzt wird viel darüber diskutiert, vor allem derzeit Rapid, sehr viele Legionäre, dieses Erfolgsmodell in Form von Ablösesummen lukrieren. Auf der anderen Seite viele junge Österreicher, Top-Talente, gehen sehr früh ins Ausland. wie sollen das die Vereine dann hinbekommen? Jetzt Konstantin Schopp ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich könnte jetzt noch einige weitere aufzählen.
Es ist ja ein Wandel der Zeit. Da ist ja was passiert in den letzten Jahren bei uns in der Südstadt, in der Admira. Der Jakob Schöller ist zu Rapid gewechselt. Der David Butschka, glaube ich, hat 3 Spiele in der 2. Liga gemacht und geht zur Juventus Turin Next Generation. Konstantin war im Kader von Sturm Graz 1 und kommt zu Mainz 05 in die deutsche Bundesliga. Das wäre ja früher nicht möglich gewesen. Und deswegen, ich würde das nicht immer nur auf die natürlich das österreichische Team wird dann der Nutzen ist oder auch nicht sein, aber man kann ja nicht immer nur sagen, Österreicher, Österreicher, Österreicher und du bildest es aus und dann, du musst ja auch dann sehen, also ich kriege das tagtäglich mit durch unsere Akademie in der Südstadt, wo es da im Hintergrund gearbeitet wird von den Manager und man muss schauen, dass man den Spieler kostenlos rauskriegt und so weiter und so fort. Also da ist ja extrem viel Druck auf die Verantwortlichen drauf, dass man den Spieler auch dann sagt, diesen Karriereplan aufzeichnen, weil eins ist auch klar, der Karriereplan nach 3 Spielen, wenn Juventus Turin schreit, dann gehst du zu Juventus. Da kannst du ihm nur so viele Möglichkeiten aufzeigen. Also es liegt dann schon in der Verantwortung des Spielers auch. Aber es ist mit Sicherheit extrem ein schwieriger Grad, weil jeder Verein in die Top 5 Ligen hat ein überragendes internationales Scouting und irgendwo wird, wenn einer einen Ball richtig trifft, dreimal hintereinander, dann ist er für irgendeinen Verein interessant. Und dann ist es halt auch extrem schwierig, wenn dieser Verein XY sagt, du, wir waren an dir interessiert, zu dem jungen 17-, 18-jährigen Burschen, dass der dann seinen Karriereplan, wo es ihm eigentlich der Verein, wo es ihn ausbildet, aufzeichnet hat, dass der den Karriereplan treu bleibt. Also es ist extrem schwierig.
Aber ich verstehe, dass die Versuchung groß ist, wenn große Namen locken oder eine große Liga lockt. Aber ich finde, das Entscheidende muss natürlich sein, dass du Einsatzzeiten hast. Denn ich glaube, nur durch Einsätze kannst du dich weiterentwickeln. Durch tägliches Training wird zwar was passieren, aber nicht das, was am Ende dann auf dem entscheidenden Spielfeldmomenten passiert, nämlich wenn es einen Wettkampf gibt.
Das ist schon klar, aber eins ist auch klar, wenn halt dann Juventus Turin Next Generation schreit, dann denkst du halt, ja, dann mache ich halt meinen Karriereweg da und
Okay. Das muss man halt dann wissen, ob das dann halt Primavera zum Beispiel der nächste Schritt ist oder wenn der Konstantin ist natürlich momentan, er lernt dafür kennen, das ist ganz klar, das ist die 2. Mannschaft von Mainz, das ist 4. Liga, aber sein Ziel muss natürlich auch sein und das ist es auch natürlich, wenn er schon mal in der Champions League ein bisschen geschnuppert hat, in der österreichischen Bundesliga geschnuppert, dass er natürlich auch die Möglichkeit hat, auf Sicht, spätestens 26, dass er auch irgendwo dann auch fix spielt und nicht in der deutschen Liga 4, sondern dann in der deutschen Liga 2 oder dann im Idealfall sogar in der ersten deutschen Liga. Ne?
Ja, Markus, da geht es ja natürlich dann auch um einen langfristigeren Plan und dann gibt es viele Kritiker, die sagen, ja, warum macht, jetzt gar nicht Konstantin Schopp, vielleicht ein anderer junger Spieler, warum macht er diesen Schritt, bevor er nicht den nächsten Schritt macht, zum Beispiel einmal Stammspieler in der österreichischen Bundesliga zu werden. Ich weiß, das ist unglaublich komplex, aber ja, wie sehen Sie diese ganzen Diskussionen?
Mich, ja, für mich, also erstens ist es einmal so, dass ich glaube, dass der österreichische Markt für viele Nationen mittlerweile auch nicht unspannend ist. Also ich glaube, dass speziell der deutsche Markt ein sehr gutes Auge hat, was in Österreich passiert. Umgekehrt ist es natürlich so, dass auch der österreichische Markt sich im Ausland versucht, ein Bild zu machen. Ich glaube, dass es genügend Beispiele gibt, vor allem wenn man jetzt einen Salzburg hernimmt oder einen Sturm hernimmt oder den LASK jetzt dann hernimmt, Spieler zu finden oder Rapid jetzt dann Spieler zu finden, die in anderen Ländern viel Potenzial haben, vielleicht den Weg noch nicht so gehen können, teilweise in sehr jungen Jahren auch nach Österreich, weil umgekehrt passiert das ja das Gleiche. Die Frage, die sich nachher immer stellt, ist, man kann es nachher immer sich drehen und wenden, wie man möchte. Es ist am Ende bin ich total bei Martin. Also ich glaube, Einsatzzeit ist das Wichtigste. Dazu kommt aber auch die Möglichkeit, eben auf sehr hohem Niveau zu trainieren, jeden Tag eigentlich auf sehr hohem Niveau sich mit dem Besten einer sehr hohen Liga zu messen. Und es gibt ja genügend Beispiele aus dem österreichischen Fußball, die vielleicht sehr früh diesen Weg ins Ausland gegangen sind, wo nachher die Karriere sich unglaublich gut entwickelt hat. Ja. Korrigiert es mich aber, Arnautović, wann ist der Arnautović ins Ausland gegangen? Mit welchem Alter? Relativ früh vom FAC oder wo war er?
Naja, ja. Er war glaube ich, in Wien bei jedem Verein, aber das immer nur relativ kurz, aber dann ist er mit 17 oder wann war er dann weg?
Ja. In dem das Alter heißt, ungefähr. Der ist ins Ausland gegangen und ist im Ausland seinen Weg gegangen. Ja. Und
Christoph Baumgartner fällt mir auch ein zum Beispiel. Nicht?
Hat auch da hätte am Ende des Tages niemand gesagt, warum hat sich der nicht bei Rapid oder Austria durchgesetzt und ist noch ins Ausland gegangen. Ja, also er ist seinen Weg gegangen, so wie er ihn gehen wollte. Und es gibt viele Beispiele, wo das gut geht. Es gibt gibt viele Beispiele, wo das vielleicht nicht so gut geht. Klar ist es, dass es eine Möglichkeit ist, in dem Bereich, in dem man, für den man sich entschieden hat als junger Spieler, nämlich zu sagen, okay, ich möchte das professionell machen, für die nächsten 10, 15 Jahre zu sagen, pass auf, das ist jetzt dann einfach eine Möglichkeit, die möchte ich ergreifen und da schaue ich, dass ich alles investiere. Ja, ich glaube, dass das einfach die Entscheidungen sind, die sehr unterschiedlich sind. Es gibt ja ganz viele, die sich dafür entscheiden, immer zu Hause zu bleiben, weil sie sich zu Hause am wohlsten fühlen. Ja. Und da wird wahrscheinlich auch niemand noch irgendwann einmal sagen, pass auf, warum ist der nicht irgendwann einmal ins Ausland gegangen oder warum, sondern das ist für ihn ganz einfach so eine ganz klare Entscheidung. Und der österreichische Fußball ist für uns natürlich, wie wir ihn leben, ein total zentrales Thema und wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv damit. Und dann gibt es natürlich den internationalen Fußball. Und noch einmal, ich glaube, dass es für wenige die Möglichkeit gibt, irgendwann einmal in dieses Geschäft reinzuschnuppern. Die Möglichkeit zu bekommen, ist das eine, was die Jungs das machen, ist das andere. Da liegt es halt in jedem Einzelnen, eben in diesen Möglichkeiten sein Bestes zu tun, um einfach seine Karriere so zu gestalten, dass er am Ende sagen kann, okay, das ist die Karriere, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja, wir wünschen Ihrem Sohn Konstantin natürlich alles Gute bei Mainz, dass er sich durchsetzt, dass er dort Stammspieler wird und dann auch vom U21-Nationalteam zu den Großen ins A-Nationalteam raufkommt. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Sie haben mir eine gute Vorlage geliefert für die nächste Frage. International, denn wenn wir jetzt mit Blick auf die österreichische Liga und die österreichischen Vereine diskutieren, das Ganze in Frage stellen, da gab es zuletzt ja doch einige Niederlagen auf internationalem Parkett. Wie viel Sorgen muss sich der österreichische Fußballfan um den österreichischen Fußball aktuell machen, Markus Schopp?
Ja, ich glaube, das ist halt jetzt wieder eine Phase, wo wir in Wahrheit eine Situation vorfinden, mit der wir alle nicht wirklich eine Freude haben. Umgekehrt, vor ein paar Jahren war es umgekehrt. Man muss ein bisschen genauer vielleicht hinschauen und ich glaube, Thomas hat vorher bei einer anderen Frage schon ein paar Sachen gesagt, die, glaube ich, sehr spannend sind und sehr, sehr interessant sind. Ich glaube, wir haben seit gefühlt 12, 13 Jahren in Österreich eine Entwicklung, wo wir für uns begonnen haben, einen Fußball zu spielen, Fußball mit sehr viel Intensität, mit sehr viel Vertikalität zu spielen, mit sehr viel Wucht. Wir reden sehr, sehr oft von den Phasen gegen den Ball. Wir wollen die Bälle hochhauen. In den Interviews gibt es immer noch, wir waren heute gegen den Ball sehr gut. Wir waren sehr, sehr intensiv. Wir haben es nur nicht geschafft, aus unseren Umschaltmomenten den richtigen Benefit zu schlagen. Also, das sind ja so gefühlt in allen Interviews die Statements, die man nachher mitbekommt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns über die letzten Jahre ein sehr klares Bild gemacht haben, wie wir gegen den Ball agieren wollen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir nachher versuchen, Gegner unter Druck zu setzen, Spitzenmannschaft, wie das der Red Bull über sehr lange Zeit macht, wie das der Lasker unter dem Olli gemacht hat oder der Ismail gemacht hat, wie das Sturm jetzt dann macht. Man sieht einfach, das hat einen irrsinnigen Impact gehabt, nämlich im Ausland natürlich auch. Mannschaften waren total überfordert. Ich kann mich an Spiele erinnern, Red Bull gegen Ajax Amsterdam. Ich kann mich erinnern, wie Red Bull einmal gegen Bayern München gespielt hat, wo einfach für mich auch klar ersichtlich war, die Art und Weise, wie wir uns im Detail dort weiterentwickeln, in der Struktur gegen den Ball, ist etwas, was total spannend ist und was absolut ein wichtiger Faktor ist. Ich würde das jetzt dann gar nicht irgendwo jetzt dann verteufeln, aber Fakt ist, es gehört auch was anderes dazu. Und das andere ist für mich so ein bisschen immer der Ansatz gewesen, das eine mit dem anderen zu verbinden und auch in der Phase des Umschalt, der Umschaltmomente, aber nicht nur in der Phase der Umschaltmomente, sondern in der Phase, wo der Gegner eigentlich versucht, seinen Benefit zu schlagen, ihm einfach Antworten oder Fragen zu stellen, wo er Probleme hat, Antworten zu finden. Und wenn ich mir nachher Spiele nachher auf sehr hohem Niveau anschaue, von österreichischen Mannschaften, wie sie nachher versuchen, ihre Art und Weise auf den Platz zu bekommen, dann sehe ich einfach nach wie vor, dass der Überraschungsmoment gegeben ist, aber Mannschaften, gegnerische Mannschaften auf sehr hohem Niveau haben noch bessere Antworten aufgrund ihrer individuellen Qualität, die sie nachher haben. Und da kommt einfach nachher eine Struktur zustande, eine Situation zustande, wo wir heute dastehen und sagen, wir sind vielleicht nicht ganz so happy mit den Resultaten. die wir momentan international abliefern. Ich gebe ein bisschen die Nationalmannschaft dazu. Ich glaube, wir haben dort richtig tolle Resultate. Aber wenn wir jetzt die ganze Qualifikation jetzt dann hernehmen, die wir gespielt haben, so finde ich, waren wenig Spiele dabei, wo man am Ende des Tages sagen können, okay, das waren jetzt wirklich gute Spiele und das ist einfach nicht nur das Resultat in Ordnung, sondern auch das Spiel noch in Ordnung. Und ich glaube ganz einfach, dass sich da auch gerade ein bisschen was tut. Ich glaube, dass es einfach auch in der Art und Weise des Ballbesitzes so gefühlt einfach dieses Positionsspiel, wie es es einmal unter Pep Guardiola unter viele Jahre gegeben hat, auch gerade ein klein wenig revolutioniert, ganz einfach ein gewisses Chaos nachher in das Spiel, im Ballbesitz kommt, wo ich, so glaube ich, bei dem einen oder anderen Verein in Österreich erkennen kann, dass sie in diese Richtung sich entwickeln. Das hat viel mit Chaos nachher zu tun, aber es ist einfach auch interessant nachher anzuschauen. Und ich glaube, dass das jetzt dann einfach eine Phase ist, in der wir uns befinden, wo wir resultatstechnisch nicht das vorweisen können, aber wo wieder Großes passieren kann und entstehen soll. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, ein bisschen von dem Gedanken, den Ausbildungsgedanken wegzukommen, auf allen Spielern nur Zweikampfmonster zu haben, die Bälle erobern, Bälle gewinnen und vertikal so schnell wie möglich nach vorne bekommen. Ich glaube, das gehört dazu, aber ich glaube, du brauchst auch noch die Spieler, die den Unterschied ausmachen. Und Sturm Graz für mich vielleicht ein gutes Beispiel abschließend dazu. Ich glaube, der Grund, warum die in den letzten beiden Jahren Meister geworden sind, sind einfach zwei Spieler oder einer ausgenommen, das ist natürlich der Kitaschwili oder der Horvat, die einfach Spieler sind, die mit ihrer spielerischen Qualität es geschafft haben, als Spieler diese Intensität sich anzueignen, zu versuchen, eben diese Intensität da gegen den Ball auf den Platz zu bekommen und dazu noch die Qualität haben, auch im Ballbesitz Unterschiedsspieler zu sein. Und das sind für mich einfach noch die Spieler, die wir entwickeln müssen und wo wir ganz einfach auch für uns klar sein müssen, das sind die Spieler, die am Ende des Tages nicht nur den Unterschied für uns ausmachen, sondern die Spieler sind, die uns wieder sehr viel Freude machen werden auf sowohl nationaler als auch internationaler Ebene.
Thomas, du hast das vorher ähnlich benannt. Es geht dann schon auch darum, eben nicht in diese, kann ich das jetzt überhaupt so benennen, Intensitätsfalle zu tappen, denn es geht nicht nur darum, es geht dann schon auch um Mischformen, es geht um individuelle Klasse. Und inwiefern sind da jetzt auch die Akademie natürlich gefordert, die bilden aus, wie lange wird das alles dauern?
Ja, es war jetzt wunderbar beschrieben von Markus und ich bin auch der Meinung, ich arbeite jetzt schon lange in der österreichischen Bundesliga und zweiten Liga. In Österreich, jeder Spieler kann da den Pressing-Trigger benennen und kann sagen, da muss ich da hinlaufen, da muss ich da. Es gibt kaum einen Spieler, der was einen Tempowechsel erkennt, der was einen Tiefenauslöser erkennt. Also da, glaube ich schon, kurz runterbrochen, wir müssen wieder arbeiten mit dem Ball. Das gegen den Ball ist in unserer DNA jetzt drin, mit Pressing-Tricker und hochintensiv und so schnell wie möglich ins Umschalten und hinter die letzte Ketten. Aber was im Ballbesitz ist, und da hat der Markus eigentlich tolle Arbeit geleistet in Hartberg, weil da hat man dann schon ein klares Muster erkennt, die Spieler haben gewusst, wann ist ein Tiefenauslöser gefragt, wann ist der Tempowechsel gefragt und das. Ich glaube, an diesen Sachen müssen wir wieder arbeiten.
Es gibt einen Lebensmitteldiscounter, da gibt es einen Slogan, der heißt Zurück zum Ursprung. Und ganz offensichtlich müssen wir zurück mit dem Ball, ja, weil so haben wir alle zum Fußballspielen begonnen. Nicht? Hat ja keiner zum Fußballspielen begonnen als 6-, 7-, 8-Jähriger, dass mit dem Anlaufen und gegen den Ball. Ich wollte den Ball haben.
Ja, stimmt. Also, und damit er noch was machen dürfen, ja. Weil oft dürfen wir die Spieler gar nicht
vielleicht,
mehr.
Vielleicht von mir, ganz kurz noch.
Nein, bitte, gerne.
Das ist total richtig, aber das Umfeld, wie sich der Ballbesitz, in welchem Umfeld sich der Ballbesitz entwickelt, das ist, glaube ich, vielleicht der Punkt, der wichtig zum Analysieren ist, weil es geht ja aufgrund dieser Intensität und dieser sehr engen und knappen Räume, also ich kann mich erinnern, wir waren immer verliebt in die typischen Zehner, die Bälle sich dort geholt haben und dort abgeholt haben und dann versucht haben, diesen genialen Pass zu spielen und ich glaube, und das ist schon wichtig, diese Rolle, man muss einfach den Ballbesitz in diesem Umfeld definieren. Das heißt, mit dieser Intensität, mit sehr viel Vertikalität, mit wenig Kontakten, mit dem Auge im richtigen Moment die Tiefe zu erkennen. Also es hat sich einfach ein bisschen das Umfeld verändert. Und zur damaligen Zeit, also auch wie ich noch einmal gespielt habe, du hast halt einfach deine Räume gehabt. Aber wenn du heutzutage auf höchstem Niveau anschaust, die Abstände, mit welcher Blockwirkung sowohl offensive als auch defensive agiert, da sind die Räume sehr gering und dann sind die Kontakte nur sehr limitiert. Und dann ist es halt vielleicht ein Spieler, der es schafft, mit einem Kontakt den Unterschied auszumachen. Und das glaube ich, das hat sich nachher schon, das verändert sich gerade klarerweise. Aber auch darin gilt es jetzt dann, die richtigen Entwicklungsschritte zu setzen. Und da glaube ich, das geht in erster Linie nicht nur übers Coaching defensiv. Ich fordere das ein und ich muss das von jedem Spieler erhalten. Ich glaube, das gehört genauso dazu, aber auch das andere. Und ich glaube, diese Mischung macht es aus.
Ja, und die Spielanalysen befinden sich ja mittlerweile auch schon auf einem ganz anderen Niveau. Unglaublich, was es da alles auch schon für technische Hilfsmittel gibt. Apropos Gegneranalyse, gegen Ende des heutigen Podcasts wollen wir jetzt auch noch kurz über die Admira sprechen und das Cup-Achtelfinale. Es gibt es nämlich am Mittwoch zu Hause gegen den österreichischen Meister Sturm Graz. Apropos Gegneranalyse, Thomas, gestern Sturm Graz zu Hause gegen den WRC verloren. Was erwartet dich und deine Mannschaft?
Ja, ich habe danach ganz kurz mit Peter Backholt, mit dem WRC-Trainer, Kontakt gehabt, was er gemacht hat. Er hat mir einfach lapidar mitgegeben, schnell in die Tiefe zu spielen. Und ja, das ist immer ein Stilmittel. Na, was erwartet uns? Für uns ist es eine extrem coole Aufgabe. Wir haben in Wirklichkeit nichts zu verlieren, wollen aber alles holen. Sprich, wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Auch wenn es jetzt blöd klingt gegen Sturm Graz, die Mannschaft in Österreich schlechthin in den letzten 2 Jahren. Aber für uns, ja, man weiß, wie Sturm Graz Fußball spielt. Für uns ist es ein angenehmer Nebeneffekt, dass wir am Samstag dann in der Meisterschaft gegen Sturm Graz 2 spielen. Also wir können die ganze Woche auf der gleichen Spielidee draufbleiben, mit unterschiedlichen Gegnern, aber trotzdem, ja, Cup, wie gesagt, der Cup hat eigene Gesetze. Ist wahrscheinlich, wenn Sturm Graz gegen Admira in der jetzigen Verfassung spielt, wird Sturm Graz vor 10 Spielen 9 gewinnen und 1 nicht gewinnen und vielleicht ist am Mittwoch dieses
ja.
eine.
Aber Thomas, du hast ja in deiner Trainer-Ära, in dem Fall war es eine Ära mit dem WSG, nie gegen Sturm gewonnen. 2 Unentschieden waren das höchste der Gefühle.
Ja, das stimmt, aber ja. Ich bin ja nicht mehr WSG-Trainer, sondern mehr Wacker-Trainer.
Okay. Aber Thomas, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, wer ist die einzige Mannschaft in Österreich, die noch ungeschlagen ist?
Ja, das ist die Admira, oder?
Ja. Hatte ich so?
Im Profibereich,
ja gut, ja. In den unteren Ligen.
Ja, ja. Aber deswegen wird auch Remis-König genannt.
Ja, ja. Aber die Admira ist gut unterwegs, zuletzt Auswärtserfolg bei der Vienna, 5 Punkte hinter dem ersten MSK in St. Pölten und in, glaube ich, 2 Wochen gibt es dann das Duell.
Ja, wir haben uns gut stabilisiert, natürlich die Unentschieden, wir waren auch lange nicht mit unserer Leistung zufrieden und die Unentschieden waren dann nicht das, was wir uns erwartet haben, das ist ganz klar, aber wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann darfst du auch nicht verlieren und das haben wir geschafft und jetzt haben wir mit 3 Siegen am Stück, es geht dann ja relativ schnell mit im Fußball, das weiß man eh und jetzt ist halt plötzlich poppt auf, dass du die einzige unschlagene Profimannschaft in Österreich bist. Unser Vorteil ist halt, dass man nicht international spielen, weil sie das ein oder andere abkostelt. Nein. Also, wir gehen jetzt mit der Situation gleich um wie davor, wo es nicht so gelaufen ist. Wir arbeiten tagtäglich dran und ja, wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben. Das jetzt am Mittwoch ist ein Bonusspiel definitiv, weil am Ende des Tages, wenn es dann heißt, Sturm Graz hat die Admira im Cup eliminiert, dann sagt jeder, ja, das war eh klar. Und wenn die Admira umgekehrt Sturm Graz eliminiert, dann sagt jeder, boah, das war eine der größten Sensationen im ÖFB-Cup in den letzten 3-4 Jahren.
Ja, so ist es. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Admira dann gegen Sturm am Mittwoch. Und Markus, ich nehme stark an, Sie verfolgen weiterhin, was sich bei Ihren ehemaligen Arbeitgebern tut, so wie bei Sturm Graz, aber auch dem TSV Hartberg. Oder liege ich da jetzt komplett falsch?
Naja, die österreichische Liga hat einmal 12 Vereine. Die verfolgt man alle sehr intensiv. Den einen oder anderen Verein natürlich ein klein wenig mehr. Aber natürlich... ja, egal, wenn man jetzt einen Sturm hernimmt, wie sie sich entwickelt haben, wie auch Hartberg jetzt dann versucht, ihren Weg zu gehen. Also es ist schon interessant und gut und man sieht auch, wie wichtig das ist, dass die Trainer einfach ihre Ideen auch umsetzen können und dementsprechend auch mit den Punkten auch belohnt werden.
Und dann noch abschließend eine Frage, die ein interessierter Fußballfan gestellt hat via Social Media. Können Sie sich eine das ist jetzt aber gemein. Können Sie sich eine Rückkehr zu Sturm Graz, also da waren Sie als Spieler tätig und einmal als Interimstrainer, aber vor allem zum TSV Hartberg vorstellen?
Also jeder, der in dem Geschäft ist, Thomas wird das bestätigen können, man kann in dem Geschäft nie sagen, was passiert. Es sind so einfach Momente, die wo Dinge zusammenpassen können oder nicht zusammenpassen. Und das zu sagen oder jetzt dann zu prognostizieren, ist, glaube ich, nicht okay. Ich kann mir alles vorstellen, ich kann mir viele Dinge momentan vielleicht gar nicht vorstellen, die können trotzdem passieren. Also am Ende des Tages schauen wir, was kommt. Ich glaube, dass es eine spannende Zeit auf jeden Fall wird.
Ja, dann bedanke ich mich. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen?
Wolltest du noch was sagen?
Ja,
na bitte gerne.
Zu der, es gibt nur 12 Trainerstühle
in Österreich. Also das wird immer unterschätzt.
Diesen Job gibt es definitiv nur 12 Mal in Österreich. Also es ist sicher, wenn ein österreichischer Bundesligist bei dir anklopft, dann denkst du drüber nach.
Mhm. So ist es. So auch dann Markus Schopp. Dann vielen Dank.
Ja. Nein, der Markus wollte nur sagen, der hat nämlich jetzt noch eine andere Aufgabe. Er ist ja in Mainz und im November geht ja der Fasching los und da muss er jetzt die Vorbereitungen treffen, oder? Karneval. Das ist natürlich dann nicht so.
Ist das was für Sie?
Natürlich nicht.
Eher nicht, oder? Da machen Sie nicht mit.
Ja, beim Fasching.
Sie, ja.
Meistens nicht. Das bin ich nie, bin aber im Februar irgendwo nochmal
dabei. Okay. Genau. Ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs heutige Dabeisein. Markus Schopp, alles Gute an Sie. Ja, dann auch für die Zukunft und eventuell sehen wir Sie ja dann wieder auf einer der 12 Trainerbänke in der österreichischen Bundesliga. Wir würden uns alle darüber freuen. Es ist immer sehr spannend, mit Ihnen über Fußball zu diskutieren. Vielen Dank an Sie fürs Dabeisein.
Danke euch. Schönen Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao.
Vielen Dank auch an dich, Thomas. Alles Gute natürlich dann auch für die kommenden Aufgaben. Danke. Mittwoch, Cup-Achtelfinale. Danke. Sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch, Martin, für deine Expertisen. Danke. Sehr erfrischend, vor allem das mit dem Zurück zum Ursprung, das werde ich mir merken.
Ja.
Wieder was gelernt. Also. Und dann natürlich auch vielen Dank an Sie, werte Fußballfans, fürs Dabeisein. Das war's für heute mit dem Audiobeweis. Verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.